Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. So lautet der Titel des Buches, um das sich in den letzten Monaten hier bei Kirche im Kreuzverhör im Kurs Null unsere spannende Serie drehte, die besonders kritische Anfragen an den christlichen Glauben und an die Kirche behandelt hat. Und zu einer Abschlusssendung dieser Reihe, sozusagen zum Best-of davon, begrüßt Sie heute Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München. Natürlich bin ich dazu auch heute mit dem Autor verbunden, unter anderem des Bestsellers, der bei FE Medien erschien und den erwähnten Titel trägt: Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Fakten, Argumente, Standpunkte. Es handelt sich dabei um Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und damit auch an Sie, lieber Pfarrer Filler. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, wir haben ja schon viele Themen behandelt in den letzten Monaten. Was ist für Sie als Priester auf jeden Fall unter den Top 3 Themen an kritischen Anfragen aus der Gesellschaft, mit denen Sie als Priester immer wieder konfrontiert werden?
Ja, wenn ich die 3 Kritikpunkte nennen sollte, die ja schon seit Jahren mich immer begleiten, wo die Leute immer wieder ihre Kritik in der Kirche festmachen, das ist das Zölibat. Dann geht es natürlich auch um die Frage, warum ist Sex vor der Ehe nicht erlaubt? Und schließlich der Vorwurf, dass im finsteren Mittelalter die Kirche viel Schuld auf sich geladen hat. Das sind, glaube ich, Dinge, die immer wieder bei den Menschen Fragen aufwerfen und wo Menschen Anstoß nehmen und wo Menschen nicht verstehen können, warum Priester nicht heiraten dürfen und zölibatär leben, warum nach katholischer Auffassung Sex nur innerhalb der Ehe erlaubt ist, und das ist etwas, was Leute auch überhaupt gar nicht verstehen, wo auch die Lebenswirklichkeit der Menschen heute eine ganz andere ist und eben die Unkenntnis in vielen historischen Fragen, die Vorstellung, das finstere Mittelalter, hier wäre eine böse Kirche am Werk gewesen, die den Menschen unterdrückt und unfrei macht.
Sie haben als erstes den Zölibat genannt, also die priesterliche Verpflichtung, ehelos zu leben. Also nicht nur der Priester, aber auch eben der Ordensleute beispielsweise. Wie sehen Sie denn diese Kritik immer wieder, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wäre es denn nicht besser, sogenannte Viri Probati einzusetzen, also bewährte Männer, die also selbst schon Familie hatten und die dann zu Priestern machen würde? Manche behaupten sogar, ja, also die Missbrauchsfälle der Kirche seien doch schließlich ein Ergebnis des Zölibats und man sollte die Männer doch einfach in eine Ehe lassen.
Also das muss man von Anfang an ganz klar verneinen. Die Missbrauchsfälle haben ja mit dem Zölibat ursächlich überhaupt nichts zu tun, sondern es ist bedauerlich, dass es auch in der Kirche Menschen gegeben hat, die Anbefohlene missbraucht haben. Das ist eine Perversion, das ist eine krankhafte Veranlagung, die man aber nicht nur bei Kirchenleuten findet, sondern natürlich auch bei Lehrern, in Sportvereinen, in Familien und so weiter. Die Zahl der Missbrauchsopfer ist außerhalb der Kirche wesentlich höher als innerhalb der Kirche, was nichts entschuldigen soll natürlich, sondern hier muss man ganz klar sagen, das ist eine verderbliche und bösartige, sehr schwere Sünde, die auf jeden Fall bekämpft werden muss, wo man aufmerksam darauf achten muss, wo Prävention mittlerweile in der Kirche ja auch stattfindet, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann, damit nach Möglichkeiten Zukunft solche Fälle ausgeschlossen werden. Aber jetzt den Zölibat dafür verantwortlich zu machen, das wäre etwas ganz Falsches. Im Gegenteil, ist es richtig, dass Priester und Ordensleute, die eben ehrlich versuchen, in Zölibat zu leben, und die eben jetzt auf eine Familie und auf Kinder und auf eine Ehefrau verzichten, ja, gar nicht zu den Menschen gehören sollen, die eben solche Veranlagungen haben. Das muss man einfach trennen. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte.
Ein anderes Motiv für die Einführung des Zölibatzwanges, sagen manche, oder für einfach das Zölibatgesetz?
Es gibt kein Zwangszölibat, es gibt auch keine Zwangsfamilien, sondern es ist immer eine freie Entscheidung, die man trifft Und es gibt eben Menschen, die sich auch entscheiden, nach dem Vorbild des Herrn auf eine Frau und auf eine Ehe und auf eine Familie zu verzichten. Man kann nicht sagen, dass man dazu gezwungen würde. Da ist niemand, der mit vorgehaltener Pistole mich gezwungen und verpflichtet, als Zölibatär zu leben, sondern es ist eben genauso wie die Entscheidung zu heiraten, eine ganz freie Entscheidung, das direkt ganz klar zu sagen.
Verstehe. Dann sagen wir es mal ganz neutral, also sozusagen als Motiv für das Gesetz zum Zölibat in der katholischen Kirche für Kleriker aus dem 12. Jahrhundert unterstellen ja viele Leute der Kirche auch, dass es wegen des sogenannten Investiturstreits gewesen sei. Also da ging es darum, dass sich eben die Kirche und die weltlichen Herren darum stritten, wer jetzt Priester einsetzen dürfe und wer nicht. Und damals war ja auch der Priesterberuf sozusagen vererblich an den Sohn automatisch und damit auch die Kirchenpfründe vererblich. Und so heißt es, hätte die Kirche doch nur Angst gehabt, dass sie um ihr Geld komme, um ihre Pfründe, um ihre Besitztümer. Und das wäre der eigentliche Grund gewesen. Also ohne das jetzt ausführlich diskutieren zu können, sehen Sie das so? Und was ist für Sie heutzutage die passende Begründung für den Zölibat?
Also auch das ist ja eine sehr, sehr verkürzte Sichtweise eines mittelalterlichen Problems, das diesem nicht gerecht wird, glaube ich, aber wir wollen das nicht vertiefen, denn heute ist ja die Frage nach Pfründen oder Ähnlichem keine aktuelle Frage mehr, die uns auf den Nägeln brennt. Und es ist ja eben, um das nochmal jetzt ein bisschen so zu sortieren, einfach so, es gibt die Berufung zum Priestertum und getrennt davon gibt es die Berufung zum zölibatären Leben, also zum Verzicht auf die Ehe und die Familie. Und die lateinische Kirche, die römische Kirche hat eben entschieden, dass diese beiden Berufungen zusammenfallen sollen. Dass eben diejenigen, die sich berufen fühlen, Priester zu werden, normalerweise eben auch die Berufung zum Zölibat haben sollen, dass sie eben zölibatär leben. Und man muss sich eben prüfen, wenn man denkt, ich bin berufen, Priester zu werden, ich muss mich eben prüfen, habe ich auch die Berufung zum zölibatären Leben, kann ich diesen Verzicht auch sinnvoll und froh leben. Das ist die eine Sache. Dann gibt es eben aber auch zum Beispiel auch in unserer Kirche Priester, die etwa aus anderen Konfessionen kommen, die vorher evangelisch oder anglikanisch gewesen sind und die eben verheiratet sind und die eben auch dann zu katholischen Priestern geweiht werden können. Es gibt also auch Ausnahmen, wo eben die Kirche sagt, in besonderen Fällen können wir auch darauf verzichten, dass eben diese beiden Berufungen zusammenfallen. Sodass es eine ganze Reihe, glaube ich, mittlerweile von katholischen Priestern gibt, die eben auch verheiratet sind. Normalerweise werden die allerdings, um eine größere Verwirrung bei den Menschen auszuschließen, nicht in der normalen Gemeindeseelsorge eingesetzt, sondern haben besondere spezielle Aufgaben. Und ich denke einfach, dass heute das Zölibat ein ganz wichtiges Zeichen für die Menschen ist, das umso wichtiger ist, je weniger die Menschen es verstehen können. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die dem Glauben und der Religion eher gleichgültig gegenübersteht. Das ist kein Thema, was die Menschen in ihrem Alltag besonders bewegt, ob es einen Himmel gibt, ob es eine Hölle gibt, ob wie es um die Ewigkeit steht, ob es Gott gibt oder nicht. Also man trifft ja in der Regel keine hartgesottenen Atheisten, die also den Glauben bekämpfen und Gott leugnen. Man trifft eher auf die achselzuckende Einstellung, ja, man weiß es nicht so ganz genau, irgendwas wird es vielleicht schon geben, aber diese Frage ist für mich hier und heute auch gar nicht aktuell und gar nicht wichtig. Und das ist ja die große Herausforderung, vor der wir Christen stehen, wie wir in dieser gleichgültigen Umwelt, in dieser gleichgültigen Gesellschaft unseren Glauben verkünden und die Menschen zu Christus führen können. Und da ist eben der Zölibat ein ganz starkes Zeichen, wo die Menschen einfach nicht gleichgültig vorstehen, weil sie es nicht begreifen, weil sie fragen, wie kann denn jemand freiwillig verzichten auf Sex? Wie kann jemand freiwillig verzichten auf eine Ehe und auf eine Familie und auf Kinder? Das ist etwas, was die Menschen nicht verstehen. Und genau deshalb ist das so ein wichtiges und großartiges Zeichen. Genau deshalb brauchen wir den Zölibat auch heute, damit eben wir deutlich machen, hier geht es um den Glauben, hier geht es um Gott, hier geht es um die Hingabe des eigenen Lebens, hier geht es um eine Verfügbarkeit, hier geht es um ein Opfer, das man bringt, um einen Verzicht, den man leistet, und hier geht es um Solidarität auch mit denen, die eben keinen Partner finden und keine Familie gründen können, obwohl sie es gerne wollten. Und hier mache ich deutlich, es geht um mehr als um dieses Leben. Es geht um die Ewigkeit, und das kann ich glaubwürdig verkörpern durch den Zölibat. Und deshalb, glaube ich, ist es gerade heute total wichtig, dass es zölibatär lebende Menschen in der Kirche gibt und dass sie einfach durch ihre Lebensweise ein Zeugnis geben, dass es um etwas geht, das größer als dieses Leben ist. Und das vermag eigentlich diese Gleichgültigkeit unserer Gesellschaft zu durchbrechen.
Sie sagen also, dass der Zölibat zwar jetzt nicht mehr wegen den Kirchenfründen und dergleichen hier begründet werden kann oder damit nicht mehr begründet werden kann, aber an diese Stelle dieses Motivs, das wird nicht das einzige Motiv der Kirche damals gewesen sein, sind jetzt also Gründe getreten, von Ihnen genannte Gründe, die also wirklich dann auch Sinn machen, den Zölibat weiterhin aufrechtzuerhalten, oder?
Und es ist ja auch nicht so, dass der Zölibat eine Erfindung des hohen Mittelalters wäre, sondern er wurzelt im Evangelium selbst, im Neuen Testament. Jesus ruft eben seine Jünger auf, Haus oder Frau, Brüder, Eltern, Kinder zu verlassen, um ihm nachzufolgen. Und diese besondere Berufung der Christusnachfolge, die muss man eben, ist jetzt nicht für jeden Christen verpflichtend, aber für den, der dazu berufen ist, ist das eben die Möglichkeit, dem Herrn nachzufolgen, in der Radikalität, mit der Jesus vorgeht. Er möchte nicht, dass wir in spießiger Selbstzufriedenheit uns in diesem Leben einrichten. Er möchte Menschen, die bereit sind, alles zu verlassen, die bereit sind, sich ihm ganz zu schenken. Und das ist ja das, was eben auch dann Petrus sagt, du weißt, Herr, wir haben alles verlassen, sind dir nachgefolgt, und solche Menschen braucht es, ob als Priester, als Ordensleute, als Katecheten, wie auch immer, in welcher Funktion, es braucht Menschen, die von diesem Geist des Evangeliums sich anstecken lassen und die eben bereit sind, Christus nachzufolgen. Das ist eben ein ganz evangelischer, ursprünglicher Sinn des Christseins, der sich in dieser Lebensform auch verwirklicht.
Also viele moderne Begründungen. Sie haben zum Beispiel genannt das Zeichen für die himmlische Wirklichkeit und zum Beispiel auch die Solidarität mit Ehelosen oder natürlich auch die zeitlich starke Verfügbarkeit eines Priesters, der im Zölibatär lebt, sind hier auch gute Gründe, gerade der moderne, aber wie man von Ihnen jetzt abschließend gehört hat, auch in der Urkirche wurde dieser Lebensstand schon erwogen. Es gibt ja trotzdem dabei auch immer wieder die Kritik gegen das Argument, man könnte sich im Zölibat zum Beispiel sehr ungeteilt Gott hingeben, dass man doch schließlich auch, wenn man verheiratet sei, sich Gott genauso konkret hingeben könne.
Selbstverständlich, das schließt sich ja nicht aus. Ich kann ja nicht sagen, ich kann mich Gott nicht hingeben, nur weil ich heirate. Im Gegenteil. Auch der Mensch, der berufen ist zu heiraten, eine Familie zu gründen, Kinder zu erziehen, soll sich Gott hingeben, kann das auch auf eine ganz komplette Art und Weise tun. Dazu sind ja eben auch die Eheleute berufen, sich gegenseitig zu heiligen, den Weg der Christusnachfolge zu gehen und eben, indem sie ein Familienleben haben und gestalten, das sind eben unterschiedliche Wege. Und man kann nicht sagen, der eine Weg ist besser, der andere ist schlechter. Es gibt eben, wie es der heilige Paulus sagt, verschiedene Charismen, verschiedene Gnadengaben. Aber es gibt den einen Geist, der uns auf unseren Weg ruft. Und wir müssen im Leben halt herausfinden, was ist mein Weg? Bin ich berufen, in einer Ehe zu leben? Bin ich berufen, Kinder großzuziehen, ihnen den Glauben weiterzugeben, für sie zu sorgen, sie zu erziehen, ins Leben zu schicken? Oder bin ich berufen, als Ordensgeistlicher oder als Priester Christus nachzufolgen und den Glauben zu verkünden? Das sind unterschiedliche Wege, unterschiedliche Arten und Weisen. den Glauben zu leben. Katholischer Glaube ist niemals einförmig. Es gibt nicht das eine Glaubensmodell, was jeder Christ befolgen soll, sondern es gibt unterschiedliche Arten der Spiritualität, unterschiedliche Arten der Frömmigkeit, unterschiedliche Arten, eine ganz große Vielzahl und Buntheit von Lebensentwürfen, die alle zusammengehalten werden vom katholischen Glaubensbekenntnis und wo eben jeder seinen Weg finden kann und finden soll.
Es gibt ja auch immer wieder die Vermutung, wenn man den Zölibat aufheben würde, beziehungsweise eben als Priester nicht zölibatär leben müsse, dann würden die Priesterzahlen wieder steigen.
Das ist auch, glaube ich, ein Irrtum, denn wenn man nach dem Priestermangel fragt, der so oft beklagt wird heute, und dann muss man eben fragen, wo kommen denn Priester her? Es ist eben nicht so, dass die Leute sich überlegen, junge Männer, ich könnte Priester werden, ach nein, ich muss zölibatär leben, dann mache ich das lieber nicht. Sondern es ist eigentlich andersherum, dass man eben fragen muss, wo kommen denn katholische Priester her? Die fallen nicht vom Himmel. Katholische Priester kommen aus katholischen Familien, aus Familien, wo der Glaube lebendig ist, wo man gemeinsam in die Kirche geht am Sonntag, wo die Kinder im Glauben erzogen werden, wo eine Nähe und eine Affinität zur Messfeier, zur Pfarrgemeinde, zu den Priestern vor Ort hergestellt wird. Das ist also der klassische Berufungsweg vom Kännchen zum Kelch. Das war bei mir ja auch so. Ich war auch, bin eben in einer katholischen Familie aufgewachsen. Ich war dann Messdiener nach der Erstkommunion. Ich war in den Jugendgruppen der Gemeinde aktiv und bin also auf diese Weise meinen Berufungsweg gegangen. Und das ist eigentlich die Ursache, warum es so wenige Priesterberufungen heute gibt oder die sich wecken lassen, liegt eben darin, dass wir so wenig katholische Familien haben, in denen der Glaube gelebt wird. Dem Priestermangel steht ein Ehemangel gegenüber. Immer weniger junge Leute lassen sich kirchlich trauen und sagen Ja zueinander vor Gott im Sakrament der Ehe. Und hier ist, denke ich, eine Ursache zu finden. Und wenn man es sich von den Zahlen her absolut anschaut, dann ist eben das Verhältnis von dem Priester zu den aktiven Gläubigen heute genauso gut wie vor 100 Jahren in unseren Pfarrgemeinden. Also wir haben eben damit zu kämpfen, dass wir nicht nur zu wenig Priester haben, wir haben auch zu wenig Gläubige, zu wenig katholische Eheleute, zu wenig Menschen, die wirklich es ernst meinen mit dem Glauben. Das ist die eigentliche und tiefste Ursache des Priestermangels.
Also führt sozusagen der Glaubensmangel zum Priestermangel und nicht so sehr der Zölibat.
Genau, der Zölibat ist eben eine Konsequenz, eine Eigenschaft, die mit diesem Berufsweg, mit diesem Berufswunsch einhergeht. Es gibt ja auch noch andere Verpflichtungen, die man als Priester hat, etwa die Verpflichtung, dass man das Stundengebet verrichtet für die Menschen, für die Kirche, für die anvertrauten Seelen, dass man seinem Bischof zu Gehorsam verpflichtet ist. Auch das gehört mit dazu. Auch das kann man als Einschränkung der Freiheit betrachten, kann sagen, ich kann nicht beten, was ich will. Ich muss hier das Stundengebet der Kirche, das offizielle Gebet der Kirche verrichten. Oder ich kann nicht dort wirken, wo ich gerne möchte, sondern muss an die Stelle gehen, wo der Bischof mich hinschickt. Auch das sind natürlich letztlich Einschränkungen, die mit dem Beruf verbunden sind, aber worin auch gerade deutlich wird, worin dieser Beruf besteht, nämlich Christus zu dienen und ihn berührbar zu machen, ihn sichtbar zu machen in dieser Welt, sich für ihn zur Verfügung zu stellen. Das macht ja auch das Großartige und Schöne dieses Berufes aus, dass ich derjenige sein kann, durch den Christus handelt, wenn wir in der Heiligen Messe das Opfer des Herrn feiern, wenn in der Beichte Menschen kommen und ich Christus durch mich den Menschen die Schuld vergeben kann, wenn ich zu Menschen komme, die auf dem Sterbenslager liegen und wenn ich ihnen die Sakramente spenden kann, die Heilige Kommunion reichen kann, wenn sie noch einmal den Glauben bekennen, dann ist es ja so, dass durch mich Christus an den Menschen handelt und sie berührt und sie heilt und sie tröstet und sie stärkt und ihnen das ewige Leben schenken. Das ist ja eigentlich das, was diesen Beruf auszeichnet und so großartig macht. Und deshalb gehört es einfach mit zu diesem Beruf dazu.
Verstehe. Also die Rechnung, wenn man den Zölibat aufhebe in der katholischen Kirche, dann würden automatisch auch die Zahlen an Priesteramtskandidaten und an Priesternachwuchs steigen. Geht also Ihrer Ansicht nach nicht auf. Und im Zweifel kann man auch als Bestätigung Ihrer These ja sehen, dass immerhin in der evangelischen Kirche ja ähnliche Nachwuchsprobleme bestehen wie in der katholischen Kirche, obwohl dort es kein Zölibat gibt. Und auch in der orthodoxen Kirche, wo Priester heiraten dürfen, gibt es ja auch starke Nachwuchsprobleme.
Und man muss natürlich auch sehen, dass zwischen dem evangelischen und dem katholischen Pfarrer sehr große Unterschiede bestehen, von ihrem Selbstverständnis her, von ihrer Aufgabe her, von ihren Kompetenzen her. Das ist also auch etwas wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Das kann man auch so ohne weiteres nicht nebeneinander stellen.
Selbstverständlich. Bloß bevor wir jetzt noch auf die Amtsfrage eingehen, machen wir doch einen kurzen Lead-Break und widmen uns dann noch den anderen beiden Ihrer Top-3-Themen, mit denen Sie sich als Priester immer wieder konfrontiert sehen. Herzlich willkommen auf Radio Horeb und zwar beim Kurs Null der Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben. Ich bin Leon Bichler und heute gestalte ich mit dem Bestseller-Autor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln eine Abschlusssendung zum Buch Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, Fakten, Argumente und Standpunkte, zu dem wir jetzt schon in den vergangenen Monaten einige kontrovers diskutierte Themen behandelt haben. Pfarrer Filler, Sie haben jetzt schon Ihre Top-3-Themen am Anfang der Sendung genannt, mit denen Sie sich immer wieder konfrontiert sehen als Priester, wo immer wieder Leute auf Sie zukommen und Sie fragen, ja, wie kann das denn sein? Also kritische Anfragen stellen an den christlichen Glauben und besonders auch an den katholischen Glauben und an die katholische Kirche. Wir haben jetzt schon den Zölibat behandelt. Des Weiteren haben Sie noch genannt, ist ein häufiges Thema, warum denn der Sex vor der Ehe nicht erlaubt sei. Was sagen Sie denn dann den Leuten?
Da muss ich sagen, dass das natürlich eine Frage ist, die mittlerweile auch noch seltener gestellt wird. Das war sicher vor 20 Jahren noch anders. Mittlerweile, denke ich, haben wir diese Schlacht verloren. Die Leute fragen schon nicht mal mehr, sondern die jungen Leute machen heute das, was sie machen wollen und scheren sich gar nicht drum, was die Kirche oder der Katechismus oder der Papst oder die Morallehre dazu sagt. Und es ist eben so, dass das auch etwas ist, was überhaupt gar nicht mehr verstanden wird. Das ist natürlich ein Bereich, den wir, wo wir die Deutungshoheit schon längst verloren haben. Wir sind ja froh, wenn die Leute überhaupt noch, nachdem die allermeisten Paare leben schon zusammen, beziehen eine gemeinsame Wohnung und nehmen eine Lebensgemeinschaft auf und dann sind wir froh, wenn sie überhaupt noch kommen, um dann kirchlich zu heiraten. Also hier gibt es ja kaum noch junge Menschen, auch gut Katholiken, die durchaus mit der Kirche verbunden sind und die durchaus in der Pfarrgemeinde leben, gibt es kaum noch Paare, die ganz bewusst sagen, wir ziehen nicht zusammen, wir nehmen keine Lebensgemeinschaft auf, sondern wir warten erst, bis wir heiraten. Das ist ja selbst in den allerkatholischsten Familien die verschwindende Ausnahme geworden. Und hier, wenn man dieses Thema anspricht, dann erntet man nur Verwunderung oder Spott. Und das muss man wirklich sagen, ist eben eine Schlacht, die wir zumindest in Europa, denke ich, weitgehend verloren haben. Und wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Ich denke, das ist nur der einzige Weg, der möglich ist, ist der Weg, dass man eben versucht, die Menschen zu Christus zu führen und sie zum Glauben an Christus zu bringen und sie dazu zu bringen, aus der Verbindung und Freundschaft mit Jesus heraus zu leben, um dann nach und nach verstehen zu können, worum es der Kirche eigentlich geht. Und ich glaube, dass wir eigentlich gar nicht so weit entfernt sind von dem, was Menschen, was junge Menschen auch wirklich innerlich sich ersehnen und erträumen. Denn der ganzen Morallehre der Kirche geht es eigentlich nur um eine Sache, nämlich, dass man die wahre Liebe schützen möchte. Es geht eigentlich um die wahre Liebe. Und die Kirche sagt eben in ihrer 2000 Jahre alten Erfahrung und Weisheit, diese wahre Liebe, wirkliche, echte Liebe, die braucht Vertrauen. Die echte Liebe, die braucht Sicherheit. Die echte Liebe will fruchtbar sein. Die echte Liebe will einen verlässlichen Partner haben. Und genau das wird im Sakrament der Ehe den Menschen geschenkt. Und ich denke auch natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte gerne Sex haben, wann und wie ich will, bin promiskuitiv, ich will keine verlässliche und lang andauernde Partnerschaft. Ich meine, solchen Menschen, die es auch gibt, muss man sagen, gut, das ist nicht unser Konzept. Uns geht es nicht um unverbindlichen Sex, uns geht es um die wahre Liebe. Und das ist, glaube ich, aber etwas, was ganz viele Menschen auch erwarten und sich wünschen, dass sie diese wahre Liebe finden in ihrem Leben. Und da hat die Kirche eben ein Modell, das sagt, diese wahre Liebe kann sich verwirklichen, wenn du eine Sicherheit hast, wenn du das Vertrauen hast, dass dein Partner Ja zu dir sagt für das ganze Leben. Und dann kannst du diese wahre Liebe leben, auch im Bett. Und dann kannst du mit dieser wahren Liebe auch glücklich werden. Und das ist eigentlich das Konzept, das katholische Konzept, das eben sagt, wir trauen den Menschen zu, dass sie diese wahre Liebe finden können, dass sie ihren Partner fürs Leben finden können, dass sie mit ihrem Partner glücklich werden können. Und Gott hilft ihnen auch dabei, weil es extra ein Sakrament dafür gibt. Gott möchte, dass das Leben der Menschen gelingt. Und er gibt ihnen die Hilfe, die sie dafür brauchen. Und wenn wir eben heute erleben, dass so viele von diesen ambitionierten Lebensentwürfen wieder scheitern, dann liegt das eben daran, dass die Menschen zu wenig auf die Hilfe Gottes vertrauen und sie gar nicht in Anspruch nehmen erst. Und ich denke, das ist etwas, wo wir eigentlich ganz nah bei vielen Menschen sind, bei dem, was Menschen sich erhoffen und erträumen. Und wir müssen nur deutlich machen und erklären, dass genau das auch das Ziel dieses katholischen Lebensentwurfs ist, der auch natürlich kein einfacher ist. Das Leben, wenn es wirklich ernst wird, ist niemals einfach, egal in welchem Bereich. Und natürlich wird auch der, der diesen katholischen Geboten folgen will, der muss Opfer bringen. Aber das gehört zur wahren Liebe mit dazu. Das gehört zur wahren Liebe mit dazu. Und ich denke, es muss uns gelingen, einfach den Menschen zu sagen, das, was die katholische Morallehre sagt, was die katholischen Gebote, die christlichen Gebote sagen, das will euch nicht einengen und einzwängen und klein machen und unfrei machen. Im Gegenteil, es ist eine Hilfe, es ist eine Kraftquelle, es ist ein Einlass zu der Liebe Gottes, die uns geschenkt wird, damit wir einander lieben können. Denn das ist eben auch die christliche Überzeugung, dass wir einen Menschen nur wirklich dann lieben können, wenn wir uns auch von Gott, von Jesus Christus lieben lassen und seine Liebe schenken lassen. Darum geht es und das muss eigentlich wieder deutlich werden. Da müssen wir versuchen, die Menschen zu zeigen, worum es uns eigentlich geht.
Sie sagten, viele hätten unverbindlichen Sex, obwohl sie sich tief drinnen mehr wünschten, also sinngemäß. Kann aber Sex denn nicht auch außerhalb der Ehe durchaus verbindlich sein?
Das ist eben, natürlich gibt es da verschiedene Stufen und natürlich ist jemand, der sagt, ich gehe heute Abend in eine Disco und reiße jemanden auf und habe eine Nacht Sex und danach treffe ich diesen Menschen nie wieder, ist das anders zu beurteilen, als wenn jemand sagt, ich habe hier einen Partner fürs Leben gefunden, dem ich gerne treu sein möchte und dem ich nicht untreu werde. Das ist natürlich anders jetzt zu beurteilen, ist ja völlig klar. Aber es geht eben darum zu sagen, dass wir eben sagen, dass die Sexualität und der Geschlechtsakt eigentlich ein Versprechen beinhalten. Das Versprechen nämlich, dass ich körperlich zeige, was ich innerlich fühle, dass ich eben dich liebe und dass ich dir treu sein möchte und dass ich für dich da sein möchte. Und das Ganze wird noch einmal zusammengefasst in einem Sakrament, in dem Gott an den Menschen handelt und nicht nur seinen Segen gibt, sondern auch diesen beiden Menschen hilft, dass sie diese Verbindung auch wirklich leben können und durchtragen können, auch wenn es mal schwierig wird. Das ist ja ein Versprechen, das ist ja ein Mehrwert, das ist ja ein Versprechen, eine Verheißung, die wir da machen, und das muss eigentlich deutlich werden.
Sie sagten sinngemäß, wenn jetzt jemand nur einen One-Night-Stand haben will, sei das anders zu beurteilen, als wenn welche in einer Beziehung miteinander dann Sex haben. Wenn man da von dem Wort beurteilen spricht, denken sich viele, gerade auch in der Sexualmoral der Kirche, vermutlich, sie würden verurteilt werden von der Kirche, wenn sie sich nicht dran halten. Ist es denn so?
Ich würde es mit Papst Franziskus einfach sagen, der auf der einen Seite sagt, Sünde ist Sünde, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Wenn etwas in sich schlecht ist, dann müssen wir auch sagen, das ist schlecht, wir können nicht sagen, das ist gut. Aber auf der anderen Seite müssen wir als Kirche jedem Menschen nachgehen und müssen sagen, jeder Einzelne ist wichtig, jeder Einzelne wird wertgeschätzt, jeder Einzelne wird nicht verurteilt. Es geht ja auch nicht darum, dass man einzelne Menschen verurteilt, das kann man sowieso nicht. Nur Gott sieht in das Herz des Menschen. Wir können immer nur von außen drauf schauen, deshalb wollen wir nicht richten, damit wir selbst auch nicht gerichtet werden, wie uns Jesus ja auch immer erinnert, sondern es geht einfach darum zu sagen, objektiv betrachtet sind manche Dinge falsch, genauso, es muss ja nicht immer nur um Sex gehen, wir können ja auch über den Diebstahl sprechen. Na, da gibt es auch verschiedene Formen, es gibt den Mundraub, es gibt Menschen, die in wirklicher Not sind und stehlen, es gibt Berufsverbrecher, die Banken überfallen, was weiß ich, natürlich muss man da auch immer sagen, hier geht es darum, ein Gebot, du sollst nicht stehlen, aufzurichten. Und es geht darum zu sagen, ich darf schon sagen, dass Diebstahl an sich schlecht ist und dass man es nicht tun soll. Da gibt es verschiedene Abstufungen und verschiedene Formen, wenn man das beurteilen will, wie auch immer. Aber mir geht es eben darum, jetzt nicht zu sagen, ja, ich will jetzt hier kleinlich verschiedene Fälle ausarbeiten und sagen, das ist moralisch verwerflicher als das andere. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, jetzt nicht Menschen zu verurteilen, weil sie eine Beziehung haben, weil sie in einer Beziehung leben, weil sie versuchen, das zu gestalten. Es geht darum, ihnen zu sagen, was wir noch für Möglichkeiten haben, das noch zu verbessern und vollkommener zu machen und zu sagen, unser Gott interessiert sich dafür. Er möchte ein Teil eures gemeinsamen Lebens sein. Er will sich zum Dritten im Bunde machen. Er will Ja sagen zu dem Ja, das ihr beide zu euch gegenseitig sagt. Und das ist so ein Geschenk und das ist so eine Kraft und das ist so ein Mehrwert, den wir eigentlich als Kirche noch beisteuern können. Das muss eigentlich den Menschen klar werden.
Entstammt denn die Sexualmoral der Kirche nicht den eigentlich abgelegten altjüdischen Vorstellungen von kultischer Reinheit, wonach ja jede sexuelle Handlung unrein mache? Und wie man es auch im muslimischen Glauben noch feststellen kann, wo dann immer eine kultische Waschung nach verschiedenen körperlichen Aktionen in Beziehung mit der Geschlechtlichkeit durchgeführt werden muss?
Das ist ja eine Irrlehre, die Kirche schon ganz früh in der Geschichte verurteilt hat. Dahinter steckt ja der Gedanke, dass der Leib des Menschen etwas Negatives, etwas Unreines, etwas Schlechtes sei. Und dass nur der Geist eigentlich wichtig ist und dass es darauf ankommt, sich dieser vergänglichen Hülle des Leibes zu entledigen. Und das ist eben diese Leibfeindlichkeit, die schon ganz früh in der Kirche als Irrlehre gebrandmarkt wurde, weil man eben sagt, das ist eben nicht so, sondern im Gegenteil, der Leib ist etwas Gutes, er ist von Gott geschaffen und die Leiblichkeit des Menschen, seine Sexualität sind nichts, was in sich schon mal irgendwie merkwürdig oder verachtenswert wäre. Im Gegenteil, es ist was Gutes. Es ist sogar so, dass der Geschlechtsakt selbst ja zum Vollzug des Ehesakramentes wurde. Ja, die Ehe wird in der Kirche geschlossen, aber im Bett vollzogen. Das ist etwas Sakramentales, etwas Heiliges. Also kann man in keinster Weise sagen, das wäre etwas, wo man sagen muss, pfui und das ist schmutzig. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kirche, die katholische Auffassung, schätzt den Menschen in seiner Leiblichkeit, in seiner Sexualität und sagt, dass auch hier gerade dann die Gottesebenbildlichkeit des Menschen zum Ausdruck kommt, dass seine Würde hier zum Ausdruck kommt und dass es eben etwas Positives und nichts Negatives.
Warum wird denn der Sex vor der Ehe als Verstoß gegen das sechste Gebot gesehen, obwohl es dort nur heißt, dass man nicht die Ehe brechen solle?
Es ist eben so, dass die Kirche sagt, dass hier verschiedene Sachen einfach zusammengehören und dass eben der Geschlechtsakt an sich eben der Vollzug des Ehesakramentes ist. Deshalb sollte man auch diese Elemente, die Treue, die sagt, ich will bei dir bleiben, egal was da kommt, die Offenheit für Kinder, die Gott vielleicht schenkt, wenn man sagt, gemeinsam, wir wollen Kinder haben, wir gucken mal, wann das der Fall sein wird, wie viele wir haben wollen. Das ist eben das, was wir verantwortete Elternschaft nennen. Und der Geschlechtsakt selber, das miteinander Schlafen, das gehört eben zusammen und kann nicht getrennt werden. Und das muss man einfach, das ist eben die katholische Auffassung, das muss man sehen, all das ist eben in dem sechsten Gebot bereits mit enthalten.
Sie meinten zu Beginn dieses Themas, dass zumindest in Europa größtenteils kein Verständnis mehr dafür existiere, vor der Ehe keinen Sex zu haben und auch nicht zusammenzuziehen vor dem Ja-Wort am Altar. Ist es denn in anderen Ländern dann anders? Und wenn ja, warum?
Also ich kann jetzt natürlich nur sprechen aus meiner persönlichen Erfahrung, aus dem, was ich hier subjektiv sehe und wie ich unsere Gesellschaft einschätze. Ich weiß auch nicht, habe mich damit diesem Thema nicht näher beschäftigt. Ich kann auch nicht sagen, wie es in Amerika beispielsweise ist, wo es ja, wie man hört, immer eine ziemlich starke Jugendbewegung gibt, die eben sagt, wir verpflichten uns zur Enthaltsamkeit vor der Ehe. Etwas, was bei uns in dieser Form nicht existent ist. Ich kann auch nicht sagen, wie es in Afrika oder in Asien aussieht. Also da müsste man nun wahrscheinlich irgendwelche Studien anschauen, um da zu Schlüssen zu kommen. Ich kann immer nur von meiner persönlichen, subjektiven Sichtweise sprechen, die ich eben erlebe und kennenlerne.
Keinen Sex vor der Ehe zu haben, also eine gute Empfehlung der Kirche und eine vor allem auch gut gemeinte Empfehlung der Kirche, die nicht darauf abzielt, Leute zu verurteilen, sondern ihnen ja auch Dinge wie verantwortete Elternschaft näher zu bringen. Sie hören Leon Wichler im Gespräch mit dem Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln und gleich geht's spannend weiter bei uns zu kritischen Anfragen rund um die katholische Kirche und den katholischen Glauben. Und zwar dann besonders zum Thema finsteres Mittelalter. Bleiben Sie dran. Hallo zum finalen Teil der heutigen Kurs Null Sendung, die Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben auf Radio Horeb. Heute haben wir eine neue Folge von Kirche im Kreuzverhör, der Kurs Null Serie auf Lager, bei der Sie interessante Argumente zu kritischen Anfragen auf Kirche und Glaube geliefert bekommen. Mein Name ist Leon Bichler und Pfarrer Ulrich Filler aus Köln hat in unserer Best-of-Sendung zu seinem Buch »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte – Fakten, Argumente, Standpunkte« schon einige kontrovers diskutierte Themen aufgegriffen, wie beispielsweise den Zölibat in der Kirche und auch das Thema, warum man keinen Sex vor der Ehe haben soll. Pfarrer Filler, ein weiteres Streitthema ist ja häufig das finstere Mittelalter. Und da heißt es, dass die Kirche ja schon sehr viel Schuld auf sich geladen habe mit den verschiedenen Institutionen dort, also zum Beispiel mit den Kreuzrittern oder mit der Inquisition und vielen mehr. Wie bewerten Sie diese Anfragen?
Das fängt ja schon mit dem Begriff des finsteren Mittelalters an. Das gibt es eigentlich gar nicht. Wir sprechen also, um das jetzt nochmal zu präzisieren, um den Zeitraum zwischen dem Ende der Spätantike, das ist also ungefähr, könnte man jetzt, wenn man eine Jahresangabe machen will, das Jahr 500 nehmen, 500 nach Christus, und bis zum Beginn der Renaissance, also im 14. Jahrhundert, haben wir hier einen Zeitraum, den wir heute oft als das finstere Mittelalter bezeichnen. Und das hat es einfach so nicht gegeben. Das muss man sagen. Also es ist eigentlich ein Zeitraum, in dem ganz viele großartige und positive Sachen geschehen sind. Und wir haben im Kopf immer nur Bilder, die uns in Romanen und Filmen, der Name der Rose und so weiter, suggeriert werden. Finstere Klostermauern, machtgierige Prälaten und Päpste, die Menschen ausbeuten und ausbluten und sie foltern und die Menschen quälen. Und diese suggestiven Bilder sind in unseren Köpfen ganz tief drin verankert. Und wenn wir Mittelalter sagen, oder das ist der Mittelalterlich, dann wird das verstaubt und antiquiert und ewig gestrig und unfrei und unmodern. Und da bedarf es eigentlich einer großen Anstrengung, um jetzt zu sagen, das ist eigentlich alles gar nicht wahr. Und die Fakten, wenn man sich ihnen objektiv nähert, sind andere. Ein Beispiel, um das mal zu sagen, etwas, was mit dem Mittelalter immer in Verbindung gebracht wird, sind die Hexenverfolgungen. Und da muss man sagen, das stimmt nicht. Das christliche Mittelalter kennt keine Hexenverfolgung. Im Gegenteil, wer im Mittelalter sagte, da ist eine Hexe, der wurde des Irrglaubens, machte sich des Irrglaubens verdächtig, denn der Glaube an Hexen war ein heidnischer, germanischer Aberglaube. Im Mittelalter wurde jemand, der behauptet, dass es gibt Hexen, der wurde als Irrgläubiger verurteilt. Die Hexenverfolgungen, die es gegeben hat, sind ein Produkt der Neuzeit und nicht des Mittelalters. Sie sind viel später erst gewesen und im christlichen Mittelalter gab es keine Hexenverfolgungen zum Beispiel. Ein anderes Beispiel, Thomas von Aquin ist der größte Theologe der ganzen Kirchengeschichte, ein Dominikaner, der im Mittelalter gelehrt hat und der seine Schriften aufgeschrieben hat. Und im Mittelalter hat er den Gedanken formuliert, der Wissenschaftler muss die Freiheit haben, zu forschen und zu untersuchen und seine Theorien aufzustellen. Er darf aber nicht eine Unfehlbarkeit für seine Ergebnisse beanspruchen, weil das nicht innerhalb seiner Kompetenz liegt. Der Forscher, der Naturwissenschaftler, der soll forschen, der soll Sachen entdecken, der soll Theorien aufstellen, der darf halt nicht sagen, ich habe jetzt die Wahrheit ein für alle Mal gepachtet. Und die Kirche muss eben die Lehre von den übernatürlichen Dingen, die theologischen Sachen entfalten und definieren und darf eben das Glaubensgut, was überliefert, nicht verändern, wie es in den Kram passt. Das ist praktischer, hört sich total modern an, ist aber eine Sache des Mittelalters. Im Mittelalter hat die Kirche eigentlich das System der Universitäten erfunden und damit gestartet, dass man sich austauscht, dass man diskutiert, dass man debattiert, dass man rational und vernünftig denkt, dass man sich wissenschaftlich austauscht, dass hier eine Zivilisation des Denkens entsteht. Das ist eine Frucht des Mittelalters. Auf ganz vielen wissenschaftlichen Gebieten ist die Kirche seit dem Mittelalter führend. Viele katholische Priester waren auch zugleich Wissenschaftler. Der Begründer der Geologie war ein Priester. Der Begründer der Ägyptologie war ein Priester. Man hat die Astronomie die jesuitische Wissenschaft genannt, weil die Jesuiten führend waren in der astronomischen Forschung. 35 Mondkrater sind nach Jesuiten benannt worden, weil sie die entdeckt haben. Und die Kirche hat in allen Bereichen, in der Kultur, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Juristerei, in den Entwicklung der Gesetze, eigentlich im Mittelalter ganz viel getan. Das Mittelalter war geprägt von großen und Frieden. Es gab natürlich auch Kriege, aber es gab nicht so schlimme Kriege wie im 20. Jahrhundert. Also da sind wir moderne Menschen eigentlich schon dem Mittelalter an barbarischer Grausamkeit weit voraus. Es gab aber auch lange friedliche Zeiträume. Es gab einen Austausch von Gedanken, Ideen, von Gütern, von Begegnungen zwischen den Kulturen, dass also das wahre Bild des Mittelalters eigentlich ein ganz anderes ist, als wir das oft in unseren Köpfen haben.
Sie sagten, die Kirche habe, wie auch im Falle Galileo Galileis im Mittelalter gefordert, kein Forscher dürfe eine Unfehlbarkeit für eine Theorie beanspruchen, für eine wissenschaftliche. Und auch wenn das jetzt schon außerhalb des Mittelalters relevant wurde, könnte man sich dennoch fragen, wie denn die Kirche jetzt auch dann zur Unfehlbarkeit des Papstes kam. Denn das ist ja auch eine Art unfehlbarer Theorie.
Die Unfehlbarkeit des Papstes ist ja ein Glaubenssatz des katholischen Glaubens, der natürlich den Menschen heute auch sehr fremd geworden ist und etwas, das in der Kirche immer schon geglaubt wurde und was in der Theologie über lange Zeiten weg entfaltet wurde. Dieser Gedanke wurde dann auf dem ersten Vatikanischen Konzil noch einmal ausdrücklich formuliert als Dogma, als Glaubenssatz. Und Wenn man fragt, was denn damit gemeint ist, dann kann man eben sagen, also die päpstliche Unfehlbarkeit bedeutet erst einmal nicht, dass der Papst in allem, was er sagt, unfehlbar wäre, dass er sich also niemals irren könnte, sondern es geht nur darum, dass wenn der Papst unter ganz bestimmten Umständen, wenn er also ex cathedra spricht, heißt das, also wenn er in seiner Ausübung, in der Ausübung seines Amtes als Hirte aller Gläubigen entscheidet, dass eine Frage der Glaubens- und Sittenlehre von der ganzen Kirche festzuhalten ist, dann besitzt er, wenn er es in feierlicher Form verkündet, den Beistand des Heiligen Geistes und genießt die Unfehlbarkeit, mit der Christus seine Kirche und das Amt des Papstes ausgestattet haben wollte. Und eigentlich muss man sagen, dass das nur ganz selten passiert, dass der Papst so eine Glaubenslehre oder eine Sittenlehre als unfehlbar verkündet. Und das Gute daran ist eigentlich, alle anderen sind nicht unfehlbar. Alle anderen Katholiken, alle anderen Bischöfe, alle anderen Priester und Pfarrer, alle anderen Christen, die am Stammtisch sitzen, sind nicht unfehlbar. Das muss man eigentlich mal unter diesem Licht sehen und dann ist es eigentlich etwas, mit dem man ganz gut leben kann.
Sie sagten, Christus wollte die Unfehlbarkeit des Papstes. Wie kommt man denn darauf, dass das Christi Willen ist?
Ja, es gibt hier verschiedene Stellen im Neuen Testament, die eben darauf hindeuten, dass Christus dies gewollt hat. Das ist eben die berühmte Stelle Matthäus 16, Vers 18, wo Petrus von Christus gesagt bekommt, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Also hier wird Petrus, der Papst, der erste der Apostel, zum Fundament der Kirche von Christus gemacht. Und dieses Amt erlischt nicht mit dem Tod des Petrus, es geht weiter und dauert an, solange die Kirche auf Erden besteht. Und die Schlüsselgewalt, das eben Aufschließen und Abschließen, ist eben ein Sinnbild dafür, dass der Papst, Petrus und seine Nachfolger das Gesetz des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, authentisch erklären kann und dass er in diesen wichtigen Fragen dann vor dem Irrtum bewahrt bleibt.
Also um es abschließend zusammenzufassen, die Kirche hat keineswegs zu einem finsteren Mittelalter ihrer Ansicht nach beigetragen, sondern vielmehr sogar zu einem gebildeten Mittelalter, das auch bei Weitem nicht so blutig und schrecklich war, wie es in den Medien oft dargestellt war, wenngleich natürlich auch hier einige menschliche Missetaten eingeräumt werden. Damit kommt unsere Abschlusssendung zum Buch Deine Kirche ist ja wohl das letzte, Fakten, Argumente, Standpunkte, auch schon wieder an ihr Ende. Pfarrer Filler, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, nicht nur für diese Sendung, sondern auch für die ganze Reihe, in der wir monatlich jetzt hier beim Kurs Null kritische Anfragen an Kirche und Glaube behandelt haben. Vielen Dank.
Gerne.
Und auch an unsere Hörer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns treu geblieben sind, dass Sie reingehört haben. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Folge auch gerne als CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter 08328 921 120. Natürlich kann sie auch heruntergeladen werden als Podcast unter horeb.org und dort sind auch viele weitere Folgen von Kirche im Kreuzverhör verfügbar. Für Sie hat Leon Bichler moderiert und ich verabschiede mich für heute von Ihnen mit den besten Wünschen für einen gesegneten weiteren Tag und mit der Bitte am Pfarrer Filler um ein kurzes Gebet zum Abschluss und um die Spendung des priesterlichen Segens.
Sehr gerne. Nimm, Herr, und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und Besitzen. Du hast es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein. Verfüge nach deinem ganzen Willen. Gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügt mir. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.